Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Matthias Grzeszek. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Cyberangriffe bestimmen längst das tägliche Nachrichtengeschehen und sind ein zentrales Risiko für Unternehmen. Nationale Alleingänge reichen nicht mehr, weswegen die EU 2022 die NIS-2-Richtlinie für einheitliche Regelungen im Bereich der Cybersicherheit beschlossen hat. Seit dem 6. Dezember 2025 ist das NIS-2-Umsetzungsgesetz in Deutschland in Kraft. Dadurch gelten erstmal konkretisierte Pflichten für deutlich mehr Unternehmen, einschließlich einer persönlichen Haftung der Geschäftsleitung, sowie empfindlicher Sanktionen bei Verstößen. Wir sprechen heute über die Auswirkungen des Gesetzes. Warum brauchte es ein neues Gesetz zur IT-Sicherheit?
Die Bedrohungslage hat sich massiv verschärft. Cyberangriffe, vor allem auf wesentliche Bereiche wie die kritische Infrastruktur, die Versorgung, Gesundheit, sind häufiger und folgenreicher geworden. NIS 1 von 2017 wurde den neuen und vielfältigen Gefahren, insbesondere für Kritisbetreiber, aber auch kleinere Einrichtungen, nicht mehr gerecht. Die EU hat mit der NIS-2-Richtlinie eine europaweite, strengere und breitere Regulierung, also einen Rechtsrahmen für Cybersicherheit geschaffen, der nun in das deutsche Recht seit Dezember 2025 eben auch eingeführt wurde und das deutsche IT-Sicherheitsrecht grundlegend verändert hat.
Was ist Kritis und wer ist jetzt betroffen?
Kritis steht für kritische Infrastrukturen, also für Einrichtungen, deren Funktionsfähigkeit für die Gesellschaft essentiell ist. Beispielsweise die Wasser-, Energie- oder Gesundheitsversorgung, der Transport, die Finanzen, Verwaltung, Medien. Neu an NIS 2 ist, dass das Gesetz nicht mehr nur diese klassischen Kritisbetreiber betrifft, sondern, wenn man es an Zahlen festmacht, etwa 30.000 Unternehmen aller Größen und Branchen. Da ist man schon ab 50 Beschäftigten sozusagen erfasst oder ab einem 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Neben der ausgeübten Tätigkeit, die ja auch relevant ist. Also das heißt, auch kleine Unternehmen können erfasst sein, sofern sie zum Beispiel besondere Dienste wie Vertrauensdienste oder digitale Dienstleistungen betreiben oder anbieten oder aus dem Zuliefersektor sind, also Logistikbetreiber beispielsweise. Das Gesetz unterscheidet zwischen sogenannten wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen. Je nach Kritikalität und Sektor, die Details dazu sind im BSI-Gesetz geregelt.
In welchen Bereichen gibt es durch die Neuregelung besondere Pflichten?
Welche Branchen betroffen sind? Nun, neben den bekannten kritischen Sektoren kommen jetzt auch weitere, kann ja auch NIS 2, ist ja sozusagen Erweiterungsgesetz, also NIS 2 Umsetzungsgesetz. Branchen wie die IT- und Cloud-Dienstanbieter, Versicherungen, Pharmaunternehmen, Logistiker, Bahn- und Luftfahrt, Lebensmittelproduzenten, die Abfallwirtschaft, Umweltmanagement, aber auch Behörden und Verwaltung mit den kritischen digitalen Systemen. Diese Ausweitung trägt dem fortschreitenden digitalen Fortschritt in allen Lebensbereichen Rechnung. Wir beobachten auch in unserer Beratungspraxis, dass Cyberangriffe zunehmend nicht mehr die großen oder wie man sagt, die Betreiber von Kritis betreffen, wie beispielsweise Kraftwerke oder Krankenhäuser, die sind mittlerweile relativ gut aufgestellt alle, sondern tatsächlich mehr den Fokus haben wir auf etwa kleinere Einrichtungen und Unternehmen, die aber vielleicht weniger gut sozusagen geschützt sind oder deren IT-Sicherheitskonzept weniger ausgefeilt ist wie die der Kritisbetreiber. Es gab bisher ja auch nicht Verpflichtungen. Neben der allgemeinen DSGVO-Verpflichtung, personenbezogene Daten zu schützen und den Stand der Technik zu wahren, gab es für viele Branchen wenige konkrete Regeln. Das ändert sich nun, indem NIS 2 die gerade betroffenen Einrichtungen deutlich erweitert, für die jetzt auch ganz konkrete Regelungen gelten.
Was müssen betroffene Unternehmen konkret tun? Welche Pflichten gelten nun für die Unternehmen?
Was müssen die tun? Ja, Pflicht Nummer 1, ein Risikomanagementsystem zu etablieren. Das heißt, ein System, um etwaige potenzielle Risiken erstmal zu entdecken, ja, dass man sozusagen die bekannt sind, welche theoretischen, praktischen Risiken es gibt, dann ein Konzept zu entwickeln, wie man den Risiken begegnet und dieses dann auch eben umzusetzen. Also Risikoanalyse ist da sozusagen der erste Schritt. Neu ist auch, und das ist tatsächlich hervorzuheben, dass die Geschäftsleitung die Verantwortung für die Umsetzung trägt. Da kann man schon einen Paradigmenwechsel erkennen von hin zu tatsächlich einfach der Unternehmenspflicht, zur persönlichen Pflicht des Geschäftsführers einer GmbH beispielsweise oder eines Vorstandes einer Aktiengesellschaft. Neu sind auch die verkürzten Meldepflichten. Also IT-Sicherheitsvorfälle müssen binnen 24 Stunden an das BSI gemeldet werden. Das ist schon ganz schön knapp. Ne? 24 Stunden sind schnell um. Ein detaillierter Bericht, das ist dann die Stufe 2, ist dann nach 72 Stunden geschuldet. 72 Stunden Meldepflicht kennen wir bereits aus der DSGVO. An diesem Beispiel sieht man sehr schön, es ist eine erhebliche Verschärfung. Also 24 Stunden Pflicht für eine Erstmeldung beim BSI ist sehr knapp. Und dann kommt noch eine dritte Pflicht hinzu, und zwar einen Abschlussbericht zu fertigen, und zwar spätestens nach einem Monat. Also quasi ein Dreiklang. 24 Stunden Erstmeldung, 72 Stunden detaillierter Bericht, ein Monatsfrist für den Abschlussbericht. Nächste Pflicht, alle 3 Jahre ist ein Nachweis über die Wirksamkeit der durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen zu fertigen, zu erbringen. Das Ziel ist klar, der Pflichten. Man soll schneller auf Angriffe reagieren können und Transparenz gegenüber Behörden herstellen. Es dient nicht nur der Erhöhung der IT-Sicherheit im Ganzen oder auch der Resilienz eines Unternehmens, aber auch der Stärkung des und Information des BSI, damit diese, wenn sie regelmäßig Berichte bekommen und informiert werden über Art und Umfang von Cyberangriffen, auch entsprechend darauf reagieren können, beispielsweise durch Warnung allgemeiner oder auch durch Anpassung der Empfehlungen, die sie aussprechen. Wenn sie keine Kenntnis von IT-Sicherheitsvorfällen haben, können sie nicht auch entsprechende Empfehlungen aussprechen.
Wie werden die Vorgaben umgesetzt und worauf müssen Unternehmen beim Staat achten?
Also, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist die federführende Stelle. Es nimmt Meldungen von IT-Sicherheitsvorfällen entgegen und entwickelt eben Sicherheitsstandards, kontrolliert die Einhaltung. Aber ganz, ganz wichtig ist mir zu erwähnen, dass Unternehmen eben selbst proaktiv prüfen müssen, ob sie betroffen sind. Das BSI wird nicht auf betroffenen Unternehmen, also die Betreiber wesentlicher Einrichtungen beispielsweise zugehen, also Beispiel einen Brief schreiben, oh, Sie fallen unter NIS 2, bitte registrieren Sie sich bei uns. Das wird nicht passieren. Das muss man gerade als Geschäftsführer oder als Unternehmensleiter eben selbst in die Hand nehmen und mal einschätzen, falle ich unter NIS 2, bin ich jetzt auch betroffen oder eben nicht. Und wenn man zur Erkenntnis kommt, ja, ich falle darunter, dann habe ich eine Pflicht, das ist die erste Pflicht, die besteht, mich beim BSI-Portal zu registrieren. Und das sind die ersten, sage ich mal, Lessons learned, die wir hier in der Beratung zu IT-Sicherheitsvorfällen, das machen wir ja auch bei uns in der Kanzlei. Die ersten sozusagen NIS-2-Erfahrungen sind schon angekommen, die wir gelernt haben. Naja, IT-Sicherheitsvorfall ist da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erheblich ist der? Muss man den melden oder nicht? Stichwort Meldepflicht, dass die besteht, hat man schon erkannt. Ne? Man fällt unter NIS-2, aber okay, dann kommt so die Erkenntnis, ich muss das melden. Wie geht das denn? Und die Idee ist, dass man das über das BSI-Portal meldet. Und das geht nicht ganz so einfach. Dafür muss man erstmal einen Account dort haben, also ein Unternehmenskonto registrieren. Und das geht nicht, wie man vielleicht denkt, einfach mit E-Mail-Adresse und Passwort, sondern für die Anmeldung ist ein sogenanntes Unternehmenskonto. Mein Unternehmenskonto heißt es, kurz MUC, erforderlich. Das ist basiert auf dem Elster-Zertifikatssystem. Wenn man so einen MUC-Account noch nicht hat, dann braucht man erstmal den, ne, als Zwischenschritt. Und die Beantragung kann, das ist die Erfahrung, mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen dauern. Und wenn ich jetzt im Hinterkopf weiß, okay, erste Meldung 24 Stunden, detaillierter Bericht 72 Stunden, dann ist es oft unmöglich, diese Fristen einzuhalten, ohne eben entsprechende Vorbereitung. Also diese fristgerechte Meldung abzugeben, kann im Ernstfall tatsächlich eine Challenge sein. Der Tipp ist hier ganz klar, dass man sich damit auseinandersetzen sollte und vielleicht schon mal neben dem Test fallig und unter NIS-2 eben einen entsprechenden Account beim BSI registriert und schon vorhält.
Und welche Konsequenzen drohen bei Pflichtverstößen und wie sieht es mit der Haftung der Unternehmensleitung aus?
Ja, die Konsequenzen bei Pflichtverstößen. Also das Gesetz setzt spürbar auf Sanktionen. Ja, bei Verstößen drohen die umsatzbezogenen Bußgelder, ähnlich wie bei der DSGVO oder wie wir es bei uns aus dem Kartellrecht kennen. Daneben haftet auch die Geschäftsführung persönlich, zum Beispiel bei Fristversäumnissen oder beim Versäumnis, ein Risikomanagementsystem zu etablieren. Die persönliche Haftung ergibt sich klar aus dem Gesetz, aus § 38 BSI-Gesetz und § 65 BSI-Gesetz sowie den allgemeinen Vorschriften der Organehaftung. Also die Einhaltung der Vorgaben ist nicht mehr optional, sondern eine ganz klare, verbindliche und kontrollierte Compliance-Pflicht geworden.
Damit kommen wir noch zu praktischen Tipps und Hürden. Was sollen Unternehmen jetzt konkret in Angriff nehmen?
Ja, zuallererst sollten Unternehmen den Selbstcheck durchführen, um zu klären, ob sie unter den Anwendungsbereich von NIS 2 fallen. Das kann man sehr schön auch mit Hilfe des Webportals des BSI machen. Da gibt es so einen, sag ich mal, schnelle Selbstcheck-Einschätzung. Falle ich unter NIS 2, ja oder nein? Sollte man damit nicht weiterkommen, würde ich empfehlen, da sich an Experten zu wenden. Das bedeutet, ein spezialisiertes Unternehmen oder eine Anwaltskanzlei zu fragen, für eine verbindliche Auskunft falle ich drunter, ja oder nein? Und dann Schritt 2, wenn die Antwort ist ja, ich falle drunter, Registrierung beim BSI-Portal, ja, möglichst frühzeitig. Daneben ist ganz wichtig, ist das Thema Dokumentation. Also wer dokumentiert, was geplant oder umgesetzt wurde und auch welche Maßnahmen aus welchen Gründen umgesetzt oder vielleicht auch nicht umgesetzt wurden, kann sich im Zweifel entlasten. Also im kritischen Fall, in dem sozusagen ein Fehlverhalten erkannt wurde, ein Pflichtverstoß, dann zu sagen, welche Maßnahmen man hat eben umgesetzt, welche Risiken man erkannt hat, wenn es ein Risiko ist, dass beispielsweise eine Risikoanalyse eben nicht erkannt wurde, dann spricht es dafür, dass es vielleicht nicht vermeidbar war. Aber nochmal, Dokumentation ist da tatsächlich immer King, ist zu empfehlen. Neben dem Risiko, eine Risikoanalyse, mal einen Selbstcheck durchführen, wie steht es denn eigentlich um meine IT-Sicherheitsmaßnahmen? Und zwar, ich sag mal, die Hardware der technischen Maßnahmen im Unternehmen. Ist das alles Stand der Technik, State of the Art, was man nutzt, beispielsweise Backup-System, Firewall, die Antivirus-Software, die man einsetzt, etc. Also sozusagen die harten Facts, aber der größte Unsicherheitsfaktor und häufig auch Eintrittstor für Cyberkriminelle ist eben das Verhalten der Mitarbeitenden. Dass der Fehler häufig nicht bei Hard- und Software liegt, sondern der Fehler tatsächlich bei Menschen. Und deswegen ist das große und wichtige Thema das Thema Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Das hilft, den sogenannten Faktor Mensch zu adressieren und die Resilienz im Unternehmen zu erhöhen, die Wahrscheinlichkeit eines Risikoeintritts, also eines Cybervorfalls, zu reduzieren. Da kann ich auch nur die Website des BSI empfehlen. Da gibt es viele hilfreiche Informationen, gerade im FAQ-Bereich, zur Orientierung. Frei zugängliche Standards des BSI. Also wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat und sagt, ich möchte jetzt erstmal großen Kosten verursachen, denen ist sozusagen der Blick auf die Homepage empfohlen.
Danke schon mal für diese Informationen. Und jetzt am Schluss nochmal zusammengefasst, wie gehen Unternehmen jetzt am besten vor?
Genau, ja. Kurze Zusammenfassung mache ich gerne. Schritt 1, eigenständig prüfen, ob und welchen Umfang man von NIS 2 betroffen ist. Schritt 2, sorgfältig und rechtzeitig beim BSI registrieren und die technischen Voraussetzungen klären. Drittens, die erforderlichen Compliance- und Risikomanagementstrukturen schaffen oder einführen, alles dokumentieren und sich Tipp 4 bei Bedarf Unterstützung holen.
Danke, Matthias, für das Gespräch. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie uns gerne jederzeit an info@rosinus-on-air.com. Bis zur nächsten Episode.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.